Ich erledige meine Hausaufgaben in der Bibliothek, da ich weiß, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, sobald ich einen Fuß in das Haus setze. Als ich damals bei Acer eingezogen bin, blieb mir nur noch eine Nacht, bevor ich von der Couch geflogen wäre, auf der ich zu der Zeit geschlafen habe. Ganz zu schweigen von all den anderen finanziellen Schwierigkeiten, mit denen ich mich rumschlagen musste. Damals waren wir erst seit 2 Monaten zusammen, aber ich konnte nirgendwo anders hin. Das ist jetzt gute 2 Jahre her. Aufgrund seiner Autos und der Größe seines Hauses war mir natürlich klar, dass er Geld hat. Allerdings wusste ich nicht, ob er einfach nur aus einer reichen Familie stammt oder in etwas involviert ist, in das er nicht involviert sein sollte. Natürlich habe ich auf Ersteres gehofft, aber das mit der Hoffnung hat bei mir noch nie sonderlich gut funktioniert. In den ersten Monaten hat er die Tatsache, dass er Drogen verkauft, noch ziemlich gut vor mir verborgen und hat seinen teuren Lebensstil damit erklärt, dass er groß geerbt habe. Eine Zeit lang habe ich ihm geglaubt. Ich hatte keine andere Wahl, als ihm zu glauben. Doch als immer mehr fremde Leute spät abends und nachts bei uns aufgetaucht sind, mit denen Acer nur hinter verschlossenen Türen geredet hat, ist die Wahrheit immer offensichtlicher geworden. Er hat versucht, sich zu rechtfertigen, hat geschworen, dass er nur harmlose Drogen verkauft an Leute, die sie sowieso irgendwo bekommen würden. Aber ich wollte nichts damit zu tun haben, und als er sich geweigert hat, mit dem Dealen aufzuhören, bin ich gegangen. Das Problem war nur, dass ich nirgendwo hin konnte. Ich bin bei verschiedenen Freunden auf dem Sofa untergekommen, aber keiner von ihnen hatte genug Platz oder Geld, um mich langfristig zu unterstützen. Ich wäre lieber in ein Obdachlosenheim als zurück zu Acer gegangen. Aber es war nicht mein Leben, um das ich mir Sorgen gemacht habe. Es war das Leben meines kleinen Bruders. Steven hatte es nie leicht. Er ist mit jeder Menge Probleme auf die Welt gekommen, sowohl psychisch als auch körperlich. Der Staat hat die Kosten für seine Pflege übernommen und er war endlich in einem guten Heim untergebracht, dem ich voll und ganz vertrauen konnte. Doch als diese staatliche Unterstützung eingestellt wurde, konnte ich das Risiko nicht eingehen, dass er zurück zu meiner Mutter geschickt wird. Ich musste alles tun, um sicherzustellen, dass ihm das erspart bleibt. Meine Trennung von Acer war gerade mal 2 Wochen her, als die Finanzierung für Stevens Pflegeheim gestrichen wurde. Ich hatte keine Möglichkeit, Steven bei mir aufzunehmen, und ohne den Platz im Heim, auf den wir so lange gewartet hatten, hätte er jeden Zugang zu der Pflege verloren, die er so dringend braucht. Acer war der Einzige, an den ich mich wenden konnte, weil er als Einziger bereit war, uns zu helfen. Wieder an seine Tür zu klopfen und ihn um Hilfe zu bitten, war das Schwerste, was ich jemals tun musste. Mich erneut in seine Arme zu stürzen, kam einer Aufgabe meiner Selbstachtung gleich. Er hat mich wieder bei sich einziehen lassen, allerdings nicht ohne Konsequenzen. Nachdem er nun wusste, wie sehr ich darauf angewiesen war, dass er die Gebühr für Stevens Pflege übernimmt, hat er aufgehört, seinen Lebensstil vor mir zu verbergen. Immer mehr Leute sind bei uns aufgetaucht und die Geschäfte wurden offen geführt, nicht mehr hinter verschlossenen Türen. Inzwischen herrscht hier ein so stetes Kommen und Gehen, dass es schwer ist zu unterscheiden, wer hier tatsächlich wohnt, wer hier ab und zu schläft und wer ein vollkommen Fremder ist. Jede Nacht ist Party. Und jede Party ist für mich ein Albtraum. Mit jeder Woche, die vergeht, wird die Atmosphäre gefährlicher und ich wünsche mir mehr denn je einen Ausweg. Letztes Jahr habe ich in Teilzeit in der College-Bibliothek gearbeitet, aber dieses Semester haben sie leider keine Stelle für mich. Ich stehe auf der Warteliste und habe mich auch auf andere Jobs beworben, versuche verzweifelt, mein Fluchtgeld aufzustocken. Müsste ich nur mich selbst versorgen, wäre das gar nicht so schwer. Aber für Stevens Heimplatz brauche ich Geld, das ich nicht habe. Geld, das ich noch eine ganze Weile nicht haben werde. In der Zwischenzeit muss ich wohl oder übel den Schein wahren und weiterhin so tun, als hätte ich Acer mein Leben zu verdanken, obwohl er derjenige ist, der es ruiniert. Was allerdings nicht heißen soll, dass ich ihn nicht liebe. Ich liebe die Person, die er sein könnte. Irgendwann, aber ich bin auch nicht naiv. Er hat mir schon oft versprochen, sein Geschäft zurückzufahren, um mit der Zeit ganz auszusteigen, aber mir ist klar, dass er das nicht tun wird. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber wenn man so viel Macht besitzt und so viel Geld in der Tasche hat wie er, ist es schwer, das einfach aufzugeben. Er wird nie aufhören zu dealen. Er wird weitermachen, bis er im Gefängnis landet oder tot ist. Und ich will keins von beidem miterleben. Inzwischen versuche ich nicht einmal mehr, die Autos in der Einfahrt zu identifizieren. Jeden Tag ist ein neues dabei. Ich parke Acers Wagen und schnappe mir meine Sachen, bevor ich ins Haus gehe, wo mich eine weitere höllische Nacht erwartet. Als ich eintrete, ist es merkwürdig still im Haus. Ich schließe die Tür hinter mir, froh, dass alle draußen am Pool zu sein scheinen. Ich habe so gut wie nie Gelegenheit, allein zu sein. Also nutze ich diese Chance sofort, setze meine Kopfhörer auf und fange an zu putzen. Ich weiß, das klingt nicht gerade nach Spaß, aber für mich ist es der einzige Weg, für kurze Zeit all dem hier zu entkommen. Ganz abgesehen davon ist das Haus wie immer ein absoluter Saustall. Ich beginne im Wohnzimmer und sammle genug Bierflaschen ein, um einen 100-Liter-Müllsack zu füllen. Als ich schließlich die Küche erreiche und die Berge schmutzigen Geschirrs sehe, lächle ich sogar. Damit sollte ich mindestens eine Stunde rumbringen können. Ich staple die schmutzigen Teller links neben dem Spülbecken und lasse Wasser einlaufen, wiege mich dabei leicht zur Melodie, die aus meinen Kopfhörern dringt. Eine solche innere Ruhe habe ich seit den ersten 2 Monaten in diesem Haus nicht mehr empfunden. Damals, als es den guten Acer noch gab. Den Acer, der süße Dinge zu mir gesagt hat, mit mir ausgegangen ist und mich über alle und alles andere gestellt hat. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der wir ab und zu allein im Haus waren, in der er Essen bestellt hat und wir uns für einen Filmabend zusammen aufs Sofa gekuschelt haben. Kaum fluten die Erinnerungen an den Acer, in den ich mich verliebt habe, meinen Kopf, spüre ich, wie er von hinten die Arme um mich schlingt. Im ersten Moment erschrecke ich. Doch dann rieche ich sein Rasierwasser, denselben Duft von Dior, den er auch bei unserem ersten Date getragen hat. Er beginnt, sich mit mir zur Musik zu bewegen, hält mich sanft in seinen Armen. Ich lächle und lasse die Augen geschlossen, schmiege meine Hände in seine und lehne mich an seine Brust. Er küsst mein Ohr, verflicht seine Finger mit meinen und dreht mich dann um, sodass ich ihm zugewandt bin. Als ich die Augen öffne, lächelt er mit einem wahrhaftig süßen Ausdruck auf mich herab. Diesen Blick habe ich so lange nicht mehr gesehen, dass sich mein Herz schmerzhaft zusammenzieht, mir bewusst macht, wie sehr ich ihn vermisst habe. Vielleicht gibt er sich ja wirklich Mühe. Vielleicht ist auch er dieses Leben leid. Er nimmt mein Gesicht zwischen seine Hände und küsst mich. Ein langer, leidenschaftlicher Kuss. Ich hatte vergessen, dass er zu so etwas überhaupt in der Lage ist. In letzter Zeit küsst er mich nur noch, wenn er in unserem Bett auf mir liegt. Ich schlinge die Arme um seinen Hals und erwidere den Kuss. Ich küsse ihn verzweifelt. Ich küsse den alten Acer und ich weiß nicht, wie viel Zeit mir mit ihm bleibt. Er löst sich von mir und zieht mir die Kopfhörer von den Ohren. Da will wohl jemand da weitermachen, wo wir heute Morgen aufgehört haben, was? Ich küsse ihn wieder und nicke lächelnd. Das will ich. Wenn ich diesen Acer in meinem Bett habe, will ich das tatsächlich. Er legt mir die Hände auf die Schultern und lacht. Aber doch nicht vor unserem Gast, Sloan. Gast? Ich schließe die Augen, habe Angst, mich umzudrehen, da mir nicht bewusst war, dass wir beobachtet werden. Hier ist jemand, den ich dir vorstellen will, sagt er. Er dreht mich um und ich öffne ein Auge, dann das andere, hoffe inständig, dass der Schock, der mich durchfährt, mir nicht ins Gesicht geschrieben steht. Die Arme vor der Brust verschränkt und mit einem harten Ausdruck in den Augen lehnt Carter am Türrahmen. Der Typ, mit dem ich noch vor ein paar Stunden im Spanischkurs geflirtet habe. Ich schnappe nach Luft, weil er wirklich der letzte Mensch ist, den ich hier erwartet hätte. Jetzt vor ihm zu stehen, ist plötzlich viel einschüchternder, als heute Morgen neben ihm zu sitzen. Er ist viel größer, als ich dachte. Sogar größer als Acer. Nur nicht so muskulös. Aber Acer geht ja auch jeden Tag ins Fitnessstudio und der Größe seines Bizeps nach zu urteilen, experimentiert er wohl auch mit Steroiden. Carters Statur ist natürlicher. Er hat dunklere Haut und dunkleres Haar und in diesem Moment sehr dunkle, wütende Augen. »Hey«, sagt Carter und lockert seine harte Miene mit einem Lächeln etwas auf, als er mir die Hand entgegenstreckt. Er lässt sich nicht anmerken, dass wir uns bereits kennen. Mir ist klar, dass er das tut, um mich zu schützen. Oder vielleicht auch, um sich selbst zu schützen. Also schüttle ich seine Hand und stelle mich ihm zum zweiten Mal an diesem Tag vor. »Ich bin Sloane«, sage ich mit bebender Stimme und hoffe, dass er meinen rasenden Puls nicht spüren kann. Ich befreie meine Hand schnell wieder aus seiner und weiche einen Schritt zurück. »Woher kennt ihr beide euch?« Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antwort wirklich hören will, aber die Frage sprudelt trotzdem aus mir hervor. Acer legt einen Arm um meine Taille und dreht mich in die andere Richtung, weg von Carter. »Er ist mein neuer Geschäftspartner und jetzt haben wir wichtige Dinge zu besprechen. Geh woanders putzen.« Er tätschelt mir den Po, will mich wegscheuchen wie einen Hund. Ich wirble herum und funkle ihn böse an. Doch mein Blick ist nichts im Vergleich zu dem Hass, der in Carters Augen lodert, während er Acer beobachtet. Normalerweise lege ich mich nicht mit Acer an, vor allem nicht vor anderen, aber in diesem Augenblick kann ich mich einfach nicht bremsen. Es macht mich so wütend, wie beiläufig er mir einen neuen Geschäftspartner vorstellt, obwohl er mir versprochen hat, mit dem Dealen aufzuhören. Ganz davon abgesehen, kann ich auch nicht leugnen, wie es mich ankotzt, dass es ausgerechnet Carter ist. Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich mit dem Bild, das ich mir heute Morgen von ihm gemacht habe, so völlig falsch lag. Ich dachte, ich wäre besser darin, Menschen einzuschätzen. Aber die Tatsache, dass er mit Acer zusammenarbeitet, zeigt mir, dass ich offensichtlich keine Ahnung habe. Er ist genau wie all die anderen. Und eigentlich sollte ich inzwischen damit rechnen. So sehr ich mich auch bemühe, diesem Sumpf zu entfliehen, den ich schon aus meinem Elternhaus kenne, ich lande einfach immer wieder darin und ich komme mir so dumm vor. Meine Eltern waren drogenabhängig und ich habe mir geschworen, diesen gefährlichen Lebensstil hinter mir zu lassen, sobald ich kann, ohne jemals zurückzusehen. Und doch bin ich jetzt hier, 20 Jahre alt und führe ein Leben, das keinen Deut besser ist als das, in dem ich aufgewachsen bin. Wie ist es möglich, dass ich mich so sehr nach einem normalen Leben sehne, so hart dafür arbeite und doch immer wieder mitten in dieser Scheiße lande? Es ist ein verdammter Fluch.